Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
So soll das sein. Hallo erstmal. Waren Sie gestern Abend dabei beim Radio 1 Parkfest? Ich war ja auch da. Ich liebe das Parkfest. Und herzlichen Dank an dieser Stelle an alle, die vorbeigekommen sind und Hallo gesagt haben. Stellvertretend möchte ich nennen Theresa und David. War echt sehr nett. Und dieses unglaublich nette Paar, das aus Schleswig-Holstein Richtung Erzgebirge unterwegs war und extra darauf gewartet hat, um mal den Profis auch zu winken. Also danke, dass ihr da wart. Danke für eure netten Worte. Hier ist das Scannerspiel auf Radio 1. Das funktioniert folgendermaßen. Wir haben Meldungen aus der Welt der Wissenschaft und Sie müssen rausfinden, was davon haben wir uns ausgedacht oder grob verfälscht und was ist vielleicht unglaublich, aber wahr. Und wenn Sie das rausfinden, dann gibt es nach der dritten richtig beantworteten Frage einen Buchpreis und das ist heute ein ganz besonders schöner, erschienen im S. Fischer Verlag, kostet Sie im Buchhandel 24 Euro. Das Buch heißt Küssen, eine berührende Kommunikationsart. Geschrieben hat es Hector Harkötter. Hector Harkötter, der zeigt augenzwinkernd, wie das Küssen in verschiedenen Kulturen funktioniert, warum es nicht überall gewöhnlich ist, sich zu küssen. Bruderkuss, Abschiedskuss, Liebeskuss, Filmkuss, Gute-Nacht-Kuss, all das können Sie erfahren in diesem Buch. Wenn Sie sich bewerben wollen beim Scannerspiel, dann tun Sie das bitte jetzt unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann sollte dran sein, warte mal, Julia? Nee, Victoria, richtig?
Ja, guten
Victoria.
Morgen.
Julia, bleib dran in der Leitung, kommst gleich dran, wenn Victoria hier los. Victoria, erstmal, wie geht's? Guten Morgen.
Mir geht's sehr gut.
Wunderbar.
Ich bin gerade an der Ostsee.
Nein, wo denn da?
In Graal-Müritz.
Aha, okay. Und das ist ja nun wirklich eine sehr, sehr schöne Gegend. Habt ihr ein Bötchen irgendwo oder leiht ihr euch welche aus? Weil das ist ja eine Gegend, wo man immer gerne auf dem Wasser sein möchte.
Nee, aber im Wasser.
Im Wasser, okay. Schön. Gut, Victoria, dann du kennst die Regeln vom Scannerspiel. Die erste Teilnehmerin hat immer die längste Strecke vor sich, denn erst nach der dritten Antwort richtigen gibt es den Buchpreis. Hier kommt Frage Nummer 1.
Die Gehirne von Männern und Frauen sind gleich. Männer und Frauen sind unterschiedlich anfällig für neurologische Erkrankungen. Dabei weisen ihre Gehirne keine strukturellen Unterschiede auf. Das haben Forschende aus Amerika herausgefunden. Für ihre Studie haben sie über 1000 MRT-Aufnahmen von Gehirnen untersucht. Geschlechtsspezifische Abweichungen im Aufbau waren nicht zu erkennen. Die Forschenden vermuten jetzt, dass vor allem Erziehung und soziale Umstände Auswirkungen auf die Entwicklung des Gehirns haben. Das bedeutet, zumindest im Hirn ticken Frauen und Männer gleich.
Victoria.
Also ich glaube auf jeden Fall, morphologisch sind da keine Unterschiede in den Gehirnen. Mhm. Und so vielleicht, dass das klingt für mich auch plausibel, dass es vielleicht wirklich auf Erziehung oder Entwicklung dann hormonell vielleicht auch eher damit zu tun hat.
Mhm.
Deshalb würde ich sagen, die sind gleich.
Du würdest sagen, die sind gleich, ist aber leider falsch. Nein, die Forscher haben tatsächlich Unterschiede gefunden. Bei Frauen weisen vor allem die Hirnareale, die mit mentalen Erkrankungen in Zusammenhang stehen, strukturelle Unterschiede auf zu den männlichen. Da müssen wir jetzt ganz groß ins Detail gehen, aber ja, Victoria. Trotzdem schön, dass du angerufen hast.
Ja, danke.
Bis zum nächsten Mal.
Immerhin was gelernt.
Jo, mach's gut. Tschüss, tschüss. So, dann haben wir jetzt aber wirklich Julia hier. Hallo, Julia.
Hallo, guten Morgen.
Hier kommt schon Frage Nummer 2.
Ausgedachte Schimpfwörter lindern den Schmerz. Ein kräftiges Scheiße oder Fuck war gestern. Denn Forschende der Keele University in Großbritannien konnten in Experimenten feststellen, dass erfundene Schimpfwörter Schmerzen effektiv lindern können. Dafür mussten 92 Teilnehmende ihre Hand in ein Eisbad legen und dabei immer wieder entweder ein echtes oder frei erfundenes Schimpfwort laut aussprechen. Das Ergebnis zeigt, Fantasiewörter wie Scheit oder Poch erhöhen die Schmerztoleranz der Teilnehmenden um 52%. Wenn Sie sich also das nächste Mal den Zeh irgendwo anstoßen, sollten Sie sich für eine Schmerzlinderung schnell ein neues Schimpfwort ausdenken.
Ausgedachte Schimpfwörter lindern den Schmerz mehr als echte, liebe Julia.
Ich denke, dass das stimmen könnte.
Mhm. Hast du eine Begründung so?
Ich glaube, also ich habe da so Assoziationen zum Familienleben, in dem es ja relativ viele individuelle Aussprachen gibt. Und das ist ja ein Gefühl des Aufgehobenseins und Wohlbefindens. Und von daher könnte das vielleicht so eine innere Entspannung hervorrufen. Eher als irgendetwas Angenommenes, ja, also so wie jetzt diese gängigen Schimpfwörter, also wäre jetzt meine Theorie.
Mhm. Kaufe ich dir auch sofort ab, ist aber leider falsch. Ja, ein klassisches Schimpfwort wie Fuck zum Beispiel. Ja, also Fuck, liebe englischsprachigen Hörer, wir piepsen das hier nicht aus. Das kann unsere Schmerztoleranz um 33% senken. Tatsächlich. Weniger böse Schimpfwörter wie Scheibenkleister sind nicht so wirkungsvoll. Und auch die ausgedachten Schimpfwörter halfen nicht beim Lindern der Schmerzen. Und ich meine, von denen, die wir hier im Beispiel hatten, wie Scheid oder Poch, habe ich auch noch nie gehört. Julia, aber danke fürs Mitspielen.
Alles klar. Mhm.
Schönes Wochenende.
Euch auch.
Tschüss. So, dann haben wir Robert hier. Hallo, Robert.
Moin.
Und Robert, von wo rufst du denn an?
Aus Prenzlberg.
Prenzlberg sagen doch eigentlich nur Leute, die da nicht geboren sind, höre ich immer, oder?
Genau, und hast du letztens meiner Frau auch schon erzählt.
Trotzdem dabei bleiben. Sehr gut. Robert, die dritte Frage, danach gibt es den Buchpreis, kommt hier.
Buckelwale benutzen Werkzeuge zum Beutefang. Tiere werden sehr kreativ, um an Nahrung zu kommen. Otter zum Beispiel benutzen Steine, um Muscheln zu öffnen. Schimpansen greifen zu einem Stock, um damit optimal an Ameisen in dem kleinen Loch zu kommen. Aber auch Vögel stellen Werkzeuge ganz einfach mit dem Schnabel her. Laut Forschenden der University of Hawaii in Manoa sollten Buckelwale in Sachen Werkzeugbau allerdings auch nicht unterschätzt werden. Die Meeressäuger treiben ihre Beute, also Krill, Junglachse oder pazifische Heringe, durch Luftblasen aus ihrem Blasloch zusammen. Der Ring, der dabei gebildet wird, kreist die Beute ein. Die Buckelwale können mit diesem Werkzeug dann optimal zuschnappen.
Ja, richtig.
Wie kommst du denn darauf?
Ach, das habe ich schon gesehen und gehört.
Hast du schon gesehen tatsächlich?
Naja, im Fernsehen.
Im Fernsehen. Ja, Robert, was soll ich sagen? Du hast recht. Tatsächlich, es ist so, die sogenannten Blasennetze sind eine sehr komplexe Angelegenheit. Die Forscher haben beobachtet, die meisten Buckelwale beginnen mit ihrem Netzbau, ja, also jetzt im übertragenen Sinne, etwa 22 Meter Tiefe und arbeiten sich dann systematisch hoch. Und je höher sie schwimmen, desto engmaschiger und schmaler wird auch das Blasennetz. Und damit können sie ein Maximum an Beute herausholen. Robert, herzlichen Glückwunsch. Hat deine Frau denn auch schon gewonnen bei uns?
Ja, hat sie damals auch gewonnen.
Na, fantastisch. Was ist das für ein Haushalt, sag mal? Ja, ihr seid ja ein Gewinnerhaushalt sozusagen.
Früh aufstehen,
genau. Früher Vogel fängt den Wurm. Du hast ein tolles Buch gewonnen, Küssen, eine berührende Kommunikationsart von Hector Harkötter. Aber ich versuche dir das jetzt mit diesem Angebot wieder abzuluxen.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Wie sieht's aus? Also wir haben noch Katja in der Leitung, die wartet darauf, deinen Buchpreis zu übernehmen. Solltest du bei der vierten Frage losen, aber du kannst jetzt auch aufhören.
Nö, also Mare würde ich weitermachen. Geht ja um die Meere und um die Säugetiere im Wasser.
Okay, und bei Katja sage ich schon mal guten Morgen, Katja. Wenn das jetzt mit Robert nicht klappt, ist das Buch deins. Einverstanden?
Einverstanden, danke schön.
Alles klar. Robert, hier kommt deine Frage.
Placebos helfen auch gegen Stress, Angst und Depressionen, wenn bekannt ist, dass es Placebos sind. Um Medikamente auf ihre Wirksamkeit zu testen, werden die Probanden und Probandinnen häufig in zwei Gruppen eingeteilt. Die mit dem echten Medikament und die mit dem Placebo. Danach wird geschaut, wie sehr das Medikament wirklich gegen bestimmte Beschwerden hilft. Doch wie viel kann ein Placebo bewirken, wenn die Teilnehmenden davon wissen? Das haben Forschende der Michigan State University untersucht. Das Ergebnis? Das Placebo konnte tatsächlich bereits nach 2 Wochen Stress, Angstzustände und Depressionen bei den Probanden lindern. Und das, obwohl die Teilnehmenden ganz genau wussten, dass es sich um ein Placebo handelt.
Trommelwirbel, Robert ist gefragt.
Tja.
Und wir machen es spannend. Robert, was meinst du? Placebos helfen auch gegen Stress, wenn bekannt ist, dass es Placebos sind.
Denke ich eher nicht. Das würde ja den ganzen Placebo-Effekt dann dahin machen.
Mhm. Also du sagst, stimmt nicht, ne?
Ja, stimmt nicht.
Stimmt nicht, Robert, und damit hast du leider nicht recht. Denn richtig ist, im Vergleich zur Kontrollgruppe, die keine Medikamente bekommen hat, sind die Beschwerden an Stress, Angstzuständen und Depressionen bei der nicht täuschenden Placebo-Gruppe stark zurückgegangen. Und dabei wurden die Placebos online aus der Ferne verabreicht. Sprich, die Probanden wurden per Zoom-Call angeleitet, wie häufig die Pillen eingenommen werden müssen. Robert, trotzdem danke fürs Mitspielen.
Ja, gerne.
Bis zum nächsten Mal. Und Katja?
Ich freue mich sehr.
Ist das nicht schön, einfach mal abgeräumt zu haben? Alles klar. Du weißt ja, wie es geht. Nicht auflegen jetzt, ne?
Ja, mache ich nicht.
Euch allen ein schönes Wochenende.
Ebenfalls, danke.
Rechtzeitig vor den Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern liefern die Profis heute mal Gesprächsstoff für die ostdeutsche Rentnergeneration. Ja, die kann sich freuen, denn bereits im Juli 2023 hatte das Niveau der Ostrenten vollständig das Westniveau erreicht. Bis 2025 soll dann der Angleichungsprozess vollständig abgeschlossen sein. Aber was das genau bedeutet, ob es bei allen Unterschieden zwischen Ost- und Westdeutschen jetzt wirklich wenigstens bei der Rente keinen Unterschied mehr gibt zwischen uns. Das soll uns der Wirtschaftssoziologe Dr. Andreas Jansen verraten von der Uni Duisburg-Essen. Herr Jansen, guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Herr Karkowski.
Also ich gestehe, ich habe versucht, auf den Seiten der deutschen Rentenversicherung Klartext zu finden, aber ich habe kein Wort verstanden von dem, was Sie da erklären. Also fangen wir mal ganz vorne an. Warum gab es überhaupt unterschiedliche Renten für Rentner Ost und Rentner West?
Genau. Ja, es ist tatsächlich auch ein relativ kompliziertes Feld, was die unterschiedliche Rentenberechnung angeht. Aber ich versuche es jetzt relativ kurz und knapp mal zu erklären. Zum Zeitpunkt der deutschen Wiedervereinigung hat sich natürlich auch die Frage ein Stück weit aufgetan, wie lassen sich eigentlich jetzt die Rentenanwartschaften bzw. die Altersrenten aus der ehemaligen DDR auf eine weitgehend gerechte Art und Weise in das westdeutsche Altersrentensystem einfügen. Und dabei gab es im Endeffekt zwei Fragen. Das heißt einmal, wie können ostdeutsche Beitragszahler eigentlich weitgehend gerecht in das westdeutsche Alterssicherungssystem überführt werden? Und zum anderen, wie lässt sich eigentlich eine vernünftige Einkommensrelation zwischen ostdeutschen Beschäftigten und ostdeutschen Rentnerinnen und Rentnern herstellen? So, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das ist auch wichtig, das zu unterscheiden. Und das Problem, warum man sich diese Fragen überhaupt stellen musste, war, dass zum Zeitpunkt der deutschen Wiedervereinigung die Löhne und Gehälter in Ostdeutschland halt deutlich unter dem lagen, was in Westdeutschland verdient wurde. Also ich kann da mal eine Zahl nennen. Das durchschnittliche Einkommen in Ostdeutschland lag 1991 bei roundabout 11.000 Euro, also damals noch um 20.000 D-Mark, während das durchschnittliche Einkommen in Westdeutschland bei 21.000 Euro lag, beziehungsweise dann eben umgerechnet bei rund 40.000 D-Mark. Das heißt, die Einkommen waren ungefähr doppelt so hoch im Westen wie im Osten.
Verstehe.
Und wenn man die Beitragszahler jetzt eins zu eins gesagt hätte, man berechnet die Renten der ostdeutschen Beitragszahler genauso wie die Renten der westdeutschen Beitragszahler, dann hätten die extrem niedrige Rentenanwartschaften bekommen.
Mhm. Warum hat es denn mehr als 30 Jahre gedauert, bis die Renten nun gleichberechtigt werden?
Weil man im Grunde genommen den Mechanismus eingeführt hat, dass das einmal einen Umwertungsfaktor eingeführt hat, wo man versucht hat, man hat die durchschnittliche Differenz zwischen den ost- und westdeutschen Einkommen gebildet und dieser Faktor, der sich daraus ergeben hat, damit hat man die ostdeutschen Löhne multipliziert. So, das heißt, dadurch wurden die ostdeutschen Löhne in das westdeutsche Einkommensgefüge eingepasst und man ist eigentlich davon ausgegangen, dass dieser Prozess der Lohn- und Gehaltsangleichung zwischen Ost und West relativ schnell abgeschlossen ist. Das heißt, dass sich dass sich die ostdeutsche Wirtschaft relativ schnell an das westdeutsche Niveau angleicht. Und dann wäre dieser Faktor irgendwann bei 1 gewesen und hätte keine Relevanz mehr gehabt. Das ist aber in den 30 Jahren nicht passiert. Das heißt, wir beobachten eigentlich bis heute noch, dass die Löhne und Gehälter zwischen Ost- und Westdeutschland unterschiedlich sind. Nicht mehr überall, aber in relativ wichtigen Branchen bestehen immer noch relativ große Unterschiede. Und deswegen hat es halt so lange gedauert, bis man sich entschlossen hat, die Angleichung dann eben zu vollziehen.
Was bedeutet das, diese Meldung, dass bereits 2023 das gleiche Rentenniveau erreicht wurde? Was heißt das?
Also 2023 sind die aktuellen Rentenwerte angeglichen worden. Das ist der zweite Faktor, den ich eben kurz angesprochen habe. Das heißt, es ging um eine gerechte Einkommensrelation zwischen ostdeutschen Beitragszahlern und ostdeutschen Rentnern. Ziel ist im Westen auch immer gewesen, das sollte im Osten auch so sein, dass die ostdeutschen Renten ungefähr bei 70% der Löhne liegen.
Der Löhne von heute.
Der Löhne von heute, ja. Oder auch der Löhne von damals. Ne? Also das ist jetzt egal. Und wenn man jetzt sozusagen den gleichen aktuellen Rentenwert eingeführt hätte für Ost und West, hätten die ostdeutschen Rentner deutlich höhere Rente prozentual gehabt im Vergleich zu den ostdeutschen Beschäftigten. Mhm. Und dann hat man gesagt, okay, dann führen wir einen zweiten Rechenwert ein, nämlich den aktuellen Rentenwert Ost. Und der hat die gleiche Logik. Auch der wäre sozusagen komplett angeglichen worden im Zeitverlauf, wenn sich die Löhne und Gehälter zwischen Ost und West dann auch angeglichen hätten. So.
Was wird denn dann bis 2025 noch angeglichen? Weil es heißt, erst 2025 ist dieser Prozess abgeschlossen.
Genau. Also der aktuelle Rentenwert ist bis 2023 tatsächlich angeglichen worden. Das heißt aber nicht, dass die Löhne und Gehälter dann tatsächlich 2023 auch gleich waren, sondern dieser aktuelle Rentenwert ist durch bestimmte politische Parameter häufiger auch mal künstlich angehoben worden, vor allem in den 1990er Jahren.
Aber da sind dann die Ostrenten stärker gestiegen als im Westen, richtig?
Da sind dann die Ostrenten stärker gestiegen als im Westen, genau.
Was ist denn jetzt eigentlich? Bekommt jetzt ein Rentner Ost für die gleiche Anzahl Arbeitsjahre mit dem gleichen Einkommen die gleiche Rente wie ein Rentner West?
Für die gleichen Arbeitsjahre mit dem gleichen Einkommen bekommt ein Ostrentner die gleiche Rente wie ein Rentner West.
Dann ist also Gerechtigkeit hergestellt.
Genau. In der Hinsicht ist Gerechtigkeit hergestellt. Nur was wir zeigen können und was ich auch in der Studie gezeigt habe, ist, dass es eben häufig nicht der Fall ist, dass die Einkommen gleich sind. Das heißt, wir gucken uns in der Studie statistisch weitgehend ähnliche Beschäftigte an. Das heißt, die in der gleichen Branche arbeiten, die sind Vollzeit beschäftigt. Wir differenzieren nach Frauen und Männern und wir differenzieren auch nach dem Qualifikationsniveau. Und da können wir halt zeigen, dass in vielen Branchen, gerade im verarbeitenden Gewerbe, das heißt metallverarbeitende Industrie, Automobilindustrie, immer noch, also die ostdeutschen Beschäftigten roundabout 78% des westdeutschen Lohns bekommen. Und das ist halt früher durch die Umwertung zumindest teilweise ausgeglichen worden. Und Sie hatten eben gefragt, was wird jetzt bis 2025 noch angeglichen? Mhm. Diese Umwertung, von der ich eben erzählt habe, die wird im Grunde genommen auch so abgeschmolzen, dass sie irgendwann bei 1 ist. Das heißt, diese Lohndifferenzen, die immer noch in einzelnen Branchen bestehen, die werden jetzt eben nicht mehr zum Teil kompensiert durch diese Umwertung. Und das führt dann natürlich dazu, dass die Beschäftigten in den Branchen im Grunde auch als Verlierer der Rentenangleichung, zumindest im aktuellen Zeitpunkt, verstanden werden müssen, weil sie dann eben, obwohl sie eine vergleichbare Tätigkeit machen, als wie ihre Kolleginnen und Kollegen in Westdeutschland, geringere Renten bekommen.
Weil die Löhne also niedriger sind, genau. Was sollten Arbeitnehmer Ost tun, um am Ende ihres Arbeitslebens die gleichen Rentenansprüche zu haben wie Arbeitnehmer West?
Also was man zeigen kann, ist, dass die Differenzen bei tariflich Entlohnung deutlich geringer sind, zum Teil auch gar nicht mehr bestehen als bei nicht-tariflicher Entlohnung. Das heißt, es liegt auch ein Stück weit an den Beschäftigten selber, zu sagen, wir nehmen unser Glück und wir nehmen unsere berechtigten Interessen selber in die Hand, treten einer Gewerkschaft bei und versuchen sozusagen diese Tariflöhne, die in anderen ostdeutschen Betrieben, die tariflich gebunden sind, gezahlt werden, dass diese Tariflöhne auch tatsächlich bei uns bezahlt werden. Das wäre meines Erachtens der wichtigste Schritt momentan.
Das sagt der Wirtschaftssoziologe Dr. Andreas Jansen. Der hat das Rentensystem untersucht an der Uni Duisburg-Essen und er war zu Gast bei den Profis auf Radio 1. Herr Jansen, jetzt habe ich es verstanden. Tausend Dank.
Gerne.
Schönes Wochenende. Tschüss.
Dankeschön, gleichfalls. Tschüss.
Ich stelle mir vor, dass moderne Operationssäle immer öfter aussehen wie Spielhallen. Ja, da sitzen dann Chirurgen in ihren Chirurgenkostümen an Spielekonsolen und steuern per Joystick winzige Instrumente, die sie durch den Körper des Patienten bewegen. Was im OP möglich ist, Das sollte natürlich auch auf Distanz funktionieren. Das hat sich der Schweizer Maschinenbauer Alexandre Mesot gesagt. Er ist Doktorand am Multiscale Robotics Lab der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. Herr Mesot, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben erfolgreich eine Endoskopie durchgeführt an einem Patienten, der in Hongkong auf dem OP-Tisch lag, also 9300 Kilometer von Ihnen entfernt. Ich habe mir sagen lassen, der Patient hat danach gequiekt wie ein Schwein. Stimmt das?
Ja, das ist natürlich korrekt.
Warum?
Unser Patient war tatsächlich ein Schwein. Wir sind noch nicht ganz so weit mit unseren Endoskopen, dass wir Operationen an Menschen durchführen können. Das heißt, im Moment konzentrieren wir uns auf Tierversuche, insbesondere Schweine.
Also ein Hausschwein. Ist das denn heute noch was Ungewöhnliches, generell Operationen auf große Distanzen?
Ja, das wird natürlich im Moment noch nicht viel oder fast gar nicht durchgeführt, vor allem nur für Forschungsprojekte. Auf der einen Seite, weil die Technologie noch nicht so weit ist und die Risiken halt doch noch ein bisschen höher sind, als wenn es von Experten vor Ort durchgeführt ist.
Aber es gab schon 2001, ne, wenn ich es richtig recherchiert habe, die erste transatlantische Operation. Ein Chirurg namens Jacques Marisco hat in New York operiert und einer Patientin in Straßburg die Gallenblase entfernt.
Genau, ja, das ist so. Aber das wird leider noch nicht so häufig durchgeführt.
Bei Ihnen war es immerhin die erste Endoskopie auf so große Entfernungen. Würden Sie sagen, so eine Endoskopie, also eine Innenschau des Körpers mit Hilfe eines Endoskops, ist vom Schwierigkeitsgrad her vergleichbar?
Ich würde sagen, das ist einfacher als die Entfernung einer Gallenblase. Was eigentlich neuartig war an unserem Versuch, war, dass wir meine neuartige magnetische Steuerung zum ersten Mal über so eine große Distanz vorgezeigt haben.
Was ist das für eine neuartige magnetische Steuerung?
Was wir haben, ist ein magnetisches System. Es ist eine Kombination von zwei Systemen. Auf der einen Seite ist das ein System, welches Magnetfelder erzeugt. Und das kombinieren wir dann mit einem Endoskop, welches Magnete integriert hat in der Spitze und dann diesem Magnetfeld folgt. Man kann sich vorstellen wie das Erdmagnetfeld und ein Kompass, der immer nach Norden zeigt. Nur können wir das Erdmagnetfeld in dieser Analogie verändern und somit die Richtung des Kompass. Und der Kompass in diesem Fall wäre das Endoskop.
Über eine Distanz von 9300 Kilometern, da kann es zu Verzögerungen kommen im Datentransport. Man kennt das von Telefongesprächen oder beim Streamen. Gab es eine spürbare Latenz, also eine Schrecksekunde, bis das Endoskop in Hongkong reagiert hat?
Genau. Wir hatten eine Latenz von 300 Millisekunden.
Ist das viel?
Das kommt natürlich auf die Operation drauf an, aber es wird angenommen von Experten und Expertinnen, dass das genügend ist für solche Operationen. Es ist leicht spürbar, aber es ist nicht, unser Gehirn ist sehr gut daran, sich an diese Sachen anzupassen und es war überhaupt nicht störend.
Was hätte denn theoretisch schiefgehen können? Worauf waren Sie alles vorbereitet?
Genau, also wir sind natürlich ein bisschen ausgeliefert in diesem Fall. Wir verwenden das gemeine Internet für diese Verbindung. Und wenn dann die Kabelanbieter irgendwo die Internetverbindung gekappt wird, dann können wir natürlich nichts machen. Aber in diesem Fall haben wir eigentlich schon geschaut, dass wenn die Internetverbindung gekappt wird, wenn die Verbindung nicht mehr klappt, dass das System sofort abgeschaltet wird, damit keine Probleme entstehen.
Dann ist alles gut gegangen und der Patient hat Schwein gehabt?
Während der Operation natürlich schon. So wie es bei diesen Tierversuchen vor sich geht, wird das Tier am Ende aber leider sediert, eingeschleppert.
Gut, also wir wissen, dass es geht, aber wozu bräuchte man eine solche Anordnung? Was für Anwendungsbereiche wären da denkbar?
Genau, es hat viel Potenzial für verschiedene Anwendungen. Einerseits, wenn wir an entlegene Gebiete denken, die vielleicht keine großen medizinischen Anlagen haben oder keine Expertise, dann könnten wir dieses System dort aufstellen und anschließend könnte jemand, ein Expertenteam aus Berlin, diese Operationen durchführen, die sonst unmöglich wären oder eine sehr lange Distanz für die Patienten bedeuten würde. Auf der anderen Seite könnte das auch innerhalb zum Beispiel von Deutschland für Kapazitätsengpässe verwendet werden, wenn zum Beispiel in Hamburg gerade eine Magen-Darm-Epidemie losgeht und die Gastroenterologinnen und Enterologen in Hamburg ausgelastet sind, dann könnte ein Expertenteam von Berlin aus aushelfen, um diese Kapazität zu erhöhen.
Und dass es geht, hat jetzt der Schweizer Maschinenbauer Alexandre Messot nachgewiesen. Er ist Doktorand am Multiscale Robotics Lab der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, der ETH. Herr Messot, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank für die Einladung.
Sagen Sie mir, was für ein Filmtyp Sie sind. Also, ob Sie eher auf romantische Komödien stehen, auf Krimis wie den Tatort oder auf Actionfilme. Und ich sage Ihnen, wie Ihr Gehirn funktioniert. Das ist stark grob verkürzt die Idee hinter einem Versuch der Neurowissenschaftlerin und Psychologin Esther Zwicky von der Universität Halle-Wittenberg. Frau Zwicky, guten Morgen. Schön, dass Sie bei uns sind.
Guten Morgen, ich freue mich auch, da zu sein.
Bei Ihnen bekommen offenbar auch Kassenpatienten sofort einen Termin im MRT, ne? Denn Sie haben gleich 257 Menschen im Dienste der Wissenschaft in die Röhre geschoben. Was genau wollten Sie rausfinden? Was war die Forschungsfrage?
Also wir haben uns, ob es, wenn wir uns die Filmlandschaft angucken, sehen wir, dass sich Filme sehr stark in dem Grad der Emotionen, die sie zeigen, unterscheiden. Also häufig haben wir schon in den Filmgenre emotionsbezogene Namen. Wir haben Dramen, wir haben Liebesfilme, wir haben Horrorfilme. Und da kam uns die Idee auf, mit den Filmvorlieben können wir vielleicht auch Rückschlüsse darauf ziehen, warum sich Menschen auch in der Verarbeitung emotionaler Reize unterscheiden, also in der Gehirnaktivität auf emotionale Reize.
Warum ist das wichtig zu wissen?
Also wir haben damit Grundlagenforschung betrieben. Das heißt, wir können auch vielleicht generell Rückschlüsse ziehen, warum sich Menschen unterscheiden in der Verarbeitung von Emotionen. Und gerade wir haben uns konzentriert auf negative, unangenehme Emotionen. Das waren in unserem Falle Angst als auch Wut, Ärger.
Sind denn Emotionen, die ich erlebe und die mein Gehirn verarbeitet, über das Leben unveränderlich? Oder ist es nicht vielleicht auch so, dass Teenager gern Horrorfilme gucken, als Mütter dann lieber Krimis und im Alter lieber romantische Komödien, immer mit demselben Gehirn?
Ja, davon gehe ich stark aus, dass es auf jeden Fall veränderbar ist. Auch natürlich, welche Filme gucken wir uns eigentlich in unserem Leben an? Also wir können jetzt auch aus unserer Studie, wir haben nur alle Teilnehmenden zu einem Zeitpunkt gemessen, nicht klar sagen, okay, was war denn jetzt eigentlich auch zuerst da? Die Vorliebe für einen bestimmten Film oder die Vorliebe des Gehirns auf bestimmte Reiz mit emotionaler Bedeutung auf eine bestimmte Art und Weise zu reagieren. Mhm. Ich denke, da gibt es Wechselwirkungen und das kann sich auf jeden Fall auch im Laufe der Lebensspanne verändern.
Also Sie können nicht am Gehirn ablesen, ob ich gerne Science-Fiction gucke zum Beispiel. Das ist schon mal gut. Sie haben dann im MRT den Probanden Bilder gezeigt. Das war der Test.
Genau.
Aus einem standardisierten Verfahren, mit dem sich messen lässt, wie das Gehirn emotionale Reize verarbeitet. Und die Unterschiede in den Reaktionen, die haben Sie gemessen. Waren die Ihrer Erwartung entsprechend?
Also wir haben erstmal erwartet, dass es Unterschiede gibt, schon wie ich eingangs erklärte, weil sich gerade auch die Filme so stark in ihrer Emotionalität unterscheiden. Und das konnten wir auch zeigen. Aber wie die Unterschiede dann ausgefallen sind, das war teilweise sehr überraschend für uns.
Die höchste Hirnaktivität, nämlich während des Tests, haben die Fans von Actionfilmen gezeigt. Und jetzt kommt ein ungewöhnliches Und die Fans von Komödien. Damit hatten Sie nicht gerechnet, oder?
Damit hatten wir nicht gerechnet, denn wir haben ja im MRT ängstliche Gesichter gezeigt, als auch wütende Gesichter. Also Gesichter, die eigentlich nicht so häufig auftauchen in Komödien. Da geht es ja eher um Freude, Humor etc. Und trotzdem haben die Teilnehmenden mit Vorliebe für Komödien stark im Emotionszentrum reagiert, als auch im Belohnungszentrum des Gehirns. Also scheinen sie es als angenehm auf jeden Fall wahrzunehmen haben oder wahrgenommen zu haben oder als ja etwas, was sie auch reizen, denen sie sich gerne zuwenden. Hm. Unsere Interpretation ist jetzt, dass es vielleicht bei Komödien so ist, dass allgemein unabhängig davon, ob es sich um unangenehme oder angenehme Emotionen handelt, sich diese Menschen gerne emotionalen Gesichtsausdrücken hinwenden.
Also wie groß war denn der Abstand der hohen Hirnaktivität bei Fans von Actionfilmen und Komödien zu denen, die weniger Hirnaktivität hatten? Also es waren dann die am liebsten Krimis gucken oder Dokumentarfilme.
Also wir können mit unseren Tests, die waren statistisch signifikant, damit können wir erstmal sagen, dass mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, wir hatten nur eine Fehlerwahrscheinlichkeit von 5%, also dass mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die Ergebnisse, die wir gesehen haben, auch wirklich so in der allgemeinen Bevölkerung sich wieder zeigen würden. Also wenn wir jetzt ganz Deutschland zum Beispiel messen würden.
Und was machen Sie jetzt mit diesen Ergebnissen? Was ist jetzt Ihre Interpretation des Ganzen?
Unsere Interpretation ist auf jeden Fall erstmal, dass es einen Zusammenhang da zwischen unseren Filmvorlieben gibt und auch der Art und Weise, wie wir auf Emotionen reagieren. Und damit können wir vielleicht noch mehr Aufschlüsse darüber kriegen, warum sich Menschen in ihrer Emotionsverarbeitung unterscheiden und auch unterschiedlich Emotionen. Fragen Sie gerne.
Nee, ich wollte nur sagen, unsere Telefonleitung macht gerade solche Probleme. Deswegen sage ich herzlichen Dank an dieser Stelle der Neurowissenschaftlerin und Psychologin Esther Zwicky von der Universität Halle-Wittenberg. Schön, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Danke Ihnen. Schönes Wochenende.
Sehr gerne. Tschüss.
Das Internet der Dinge. Das ist bei vielen von Ihnen wahrscheinlich längst eingezogen. Was gibt es da für Anwendungen? Ja, Ihr Handy sagt unterwegs Bescheid, wenn bei Ihnen wer vor der Tür steht, und sendet auch gleich das Videobild. Ihr Kühlschrank weiß, wann Sie Milch brauchen. Ja, und schon längst können Sie vom Strand aus den Roboterstaubsauger einschalten, die Heizung oder die Klimaanlage, bevor Sie nach Hause kommen. Und natürlich Alexa hört alles mit. Auch im Kinderzimmer findet täglich ein großer Lauschangriff statt. Sogenannte Smart Toys, nämlich senden und funken Daten unserer Kinder auf Server in die ganze Welt. Was genau da verraten wird, das wollte Isabel Wagner herausfinden. Sie ist Professorin für Cybersecurity an der Universität Basel. Frau Wagner, guten Tag.
Guten Tag.
Ich habe keine Kinder, deswegen frage ich, was sind denn Smart Toys?
Also zum einen natürlich Spielzeuge, sie haben also immer eine physikalische Komponente, und zum anderen haben sie ähnliche Eigenschaften wie andere smarte Geräte. Das heißt, sie können Verbindung zum Internet herstellen, sie haben Sensorik und Aktuatoren, die auf die Kinder reagieren können, um das Spielen interaktiver zu machen, und natürlich einen eingebetteten Rechner, Prozessor oder so, der dann Kommunikation und die Sensorik steuert.
Sagen Sie mal ein Beispiel für ein sehr gebräuchliches Smart-Toy, was vielleicht viele Eltern kennen.
Es gibt, am bekanntesten sind wahrscheinlich die Tonybox oder der Tiptoy-Stift.
Was ist das?
Also Tonybox ist ein smarter Lautsprecher. Da gibt es so kleine Figuren, die dann das Kind auf die Box stellen kann. Und die Box weiß dann, welche Figur draufsteht, und spielt die entsprechende Geschichte ab. Und der Tiptoy-Stift ist so ein smarter, interaktiver Lernstift, denke ich. Man kriegt also noch ein physikalisches Buch dazu, und das Kind kann dann in diesem Buch über bestimmte Stellen den Stift halten, und dann sagt der Stift irgendwie Sachen, die relevant sind zu dem jeweiligen Buch.
Mein Stift kann sprechen. Hatte ich auch schon mal, aber da war ich in anderen Zuständen. So, bei meinem Roboterstaubsauger kann ich die Netzverbindung abschalten. Ja, das geht auch ohne. Brauchen diese Spielzeuge unbedingt Internetverbindungen, um zu funktionieren?
Manche ja, manche manchmal und manche nicht. Mhm. Zum Beispiel der Tiptoy-Stift an sich hat gar keine Internetverbindung. Der hat eine Ladestation, die dann die Internetverbindung herstellen kann, um Audiodaten runterzustellen, zu laden. Mhm. Die Tonybox braucht Internetverbindung auch, um Audiodaten runterzuladen.
Die man theoretisch aber auch irgendwie lokal speichern könnte wahrscheinlich.
Ja, klar. Die werden auch lokal gespeichert, die werden quasi nur beim ersten Hören von einer Geschichte runtergeladen.
Sie wollten nur wissen, wie sicher ist der Datenverkehr, verletzt das Spielzeug die Privatsphäre, und wie transparent klären die Hersteller die Eltern auf darüber, was das Gerät genau macht. Ich nehme mal die gute Nachricht vorweg, sowas richtig Skandalöses haben Sie nicht gefunden, oder?
Genau.
Wo sehen Sie Verbesserungspotenzial?
Die Hauptverbesserung ist in der Transparenz, wie einfach Eltern sich informieren können, was ein bestimmtes Spielzeug nun tut. Also ein anderer verbesserungswürdiger Punkt ist, dass viele Spielzeuge so Analytics-Daten sammeln, also wie das Kind mit dem Spielzeug spielt. Also jede Interaktion zum Beispiel könnte an den Hersteller übermittelt werden.
Wird sie das auch?
In manchen Fällen ja. Mhm. Und dann könnte der Hersteller daraus so Profile erstellen, was interessiert das Kind, vielleicht wo befindet sich das Kind gerade, zu welchen Zeitpunkten wird hier gespielt. Das können potenziell interessante Daten sein.
Also genau wie ich sagen könnte, soll der chinesische Staat doch ruhig wissen, wie der Grundriss meiner Wohnung aussieht, dank des Roboterstaubsaugers. Werden vermutlich viele Eltern auch sagen, warum sollte mir das Sorgen machen? Was sagen Sie?
Ja, die Haltung ist sehr verbreitet. Es ist ein kleines bisschen problematisch, weil die Eltern hier Entscheidungen treffen über ihre Kinder, weil die Kinder dazu noch nicht in der Lage sind. Und wenn man Entscheidungen für andere trifft, dann denke ich, wäre es ganz gut, wenn man ein bisschen mehr Vorsicht walten lässt.
Also grundsätzlich. Glauben Sie, die Lage könnte sich noch verschlimmern, wenn erst künstliche Intelligenzen ins Kinderzimmer einziehen, so Kinder-KIs, die Eltern als Gesprächspartner überflüssig machen, weil die KI weiß ja eh alles?
Ja, das könnte schon noch kritischer werden. Wir haben gerade eine Folgestudie fertiggestellt, wo wir eins von diesen neuen KI-Spielzeugen untersucht haben. Und das scheint tatsächlich Audiodaten ins Internet wegzusenden.
Also so wie Alexa?
Ja, aber ohne Wake Word, also konstant.
Ah, okay, gut. Dann sage ich herzlichen Dank für diese Studien. Isabel Wagner, sie ist Professorin für Cybersecurity an der Uni Basel und hat mal herausfinden wollen, was genau für Daten aus dem Kinderzimmer gesendet werden von Smart Toys. Frau Wagner, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Torhüter springen zu oft. Obwohl Torhüter nicht wissen können, wohin ein Ball fliegen wird, entscheiden sie sich beim Elfmeter meistens dafür, in eine Ecke zu springen. Statistisch gesehen wäre die Chance, einen Ball zu halten, aber genauso hoch, wenn sie einfach in der Mitte stehen bleiben würden. Warum springen sie dann trotzdem? Verantwortlich dafür ist ein psychologisches Prinzip namens Action Bias. Es besagt, Handeln fühlt sich besser an als Abwarten. Psychologen erklären diese Handlungstendenz gerne aus der Evolution heraus. Für unsere Vorfahren war es häufig die klügste Strategie, in unbekannten Situationen mit Flucht oder Kampf zu reagieren. Dieses Erbe trägt auch der Torwart heute noch in sich.